Was steht an so, Monika Gasbichler?
Was steht an? Gerade, ey, ist es echt brutal. Ich war, also so von meinem Radlfahren her, war ich jetzt einfach seit 3 Monaten nicht mehr auf dem Radl geguckt. Für das, dass ich eigentlich, das ist meine größte Leidenschaft mittlerweile, weil es Skifahren ist halt auch, kannst halt mittlerweile auch ein bisschen, hat abgenommen, sagen wir es mal so. Und jetzt bin ich seit 3 Monaten nicht mehr auf dem Radl gestanden. Und das ist echt, glaube ich, sehr untypisch. Aber jetzt bin ich, ich glaube, dass es mir gut ist, dass man ein bisschen eine Distanz vor dem Ganzen kriegt, um einfach auch wieder eine Freude dafür zu entwickeln, mal wieder was, wieder aufs Radl zurückzugehen. Gerade auch, wenn die Winter so mausern, wie es jetzt gerade sind, und man gefühlt halt bei sämtlichen Bedingungen gerade draußen ist, freut man sich, glaube ich, mal wieder, wenn es einfach schön wird. Beständig schön bleibt.
Meine letzte Session, die richtig fein war, war, glaube ich, im Oktober. Mhm. Und dann habe ich echt die Saison mit so einem All-Time-High verlassen. Und ich habe jetzt ein paar Möglichkeiten gehabt, wieder so ein bisschen treten zum Gehen. Ich habe mir gedacht, boah, ich will mir das Gefühl irgendwie nicht zusammenhauen. Und ich war bis jetzt nur BMX fahren. Irgendwie. Mhm. Aber jetzt, letzte Woche war das erste Mal so, dass ich mir gedacht habe, fuck, hey, jetzt, ich muss weg und ich muss irgendwo Radl fahren gehen. Also es ist so, und ich weiß nicht, ob das nicht nur von mir, also mein Kopf war, dass ich es gern tue, oder ob ich auch ein bisschen so eine Verpflichtung spüre, quasi, weißt du, man kriegt das Zeug irgendwie und Ding und man muss fahren gehen. Ob das auch ein bisschen mitspielt, aber irgendwie der Drang einfach ist jetzt besonders im Februar sehr groß geworden.
Was richtig schön ist. Weil, also bei mir ist irgendwie krass gewesen die letzten Monate, weil ich habe eine Off-Season von der Kamera genommen und vom Radl. Und das war, glaube ich, auch extrem wichtig, dass ich das mal da habe, weil ich sonst eben diese Freude an beiden Sachen verliere. Und auch gerade bei der Kamera oder beim Fotografieren so die Kreativität verliere, weil es halt dann eine Routine wird. Und wenn du in eine Routine gerätst, dann finde ich, übersiehst du oftmals den Weitblick oder eine Änderung oder was Neues, was halt dich auf was Neues wieder bringen kann. Diese Kreativität geht verloren und vor dem habe ich extrem Schiss gehabt und deswegen habe ich bewusst auch, und auch beim Radlfahren, bewusst jetzt mal Abstand genommen und einfach auch mal die Off-Season sein lassen. Und jetzt ist so, also so bei mir beim Fotografieren habe ich jetzt wieder so, also ich habe schon bewusst auch mir jetzt auch nicht wirklich im Winter mir um jetzt irgendwie eine Kundschaft umgeschaut oder so, weil ich mir dachte, weil ich halt auch weiß, der Sommer ist bei mir sehr intensiv. Ich muss irgendwann auch mal ein bisschen Ruhe geben vom Fotografieren her. Natürlich wird es der Moni dann nie langweilig und dann sucht sie sich wieder andere Beschäftigung.
Klassik.
Dass sie ja nicht Ruhe geben muss. Aber was ganz schön war, ist, dass ich jetzt, ich habe tatsächlich jetzt mal ein Winterprojekt geschossen, also im Schnee fotografiert. Da habe ich ein Mädels Camp begleitet, ein Freeride Camp mit der Sabine Schipflinger, die Schipfi. Die ist ein Guide, ein Freeride Guide und auch im Sommer ist die Guide. Eine mega spannende Persönlichkeit und die hat mit uns einmal wieder einen Lawinenkurs gemacht und das alles, was halt einfach auch extrem wichtig ist, wie du ins Gelände gehst und auch das Bewusstsein dafür geschafft, warum man gezielt seine Tour auswählt und einfach ein Bewusstsein für die Gefährlichkeit vom Schnee einfach geschafft. Eigentlich ist es um das gegangen. Und das war ganz cool, weil ich noch nie im Schnee fotografiert habe und schon Respekt davor gehabt habe. Aber es war richtig eine coole Erfahrung und ich habe halt gemerkt, okay gut, jetzt ist mir das Fotografieren schon wieder ganz schön abgegangen, dass ich mir tatsächlich jetzt eine neue Kamera gekauft habe. Die müsste jetzt morgen oder übermorgen kommen. Weil ich gemerkt habe, okay, gut, ich habe jetzt wieder einen Drive, ich habe wieder einen Flow und jetzt will ich wieder was Neues angehen. Und da hat mir irgendwie auch das Shooting geholfen, weil das halt auch, klar, ich habe dann hier mal noch eine Physiopraxis fotografiert und dann noch ein bisschen was anderes auch noch gemacht. Eine Modekollektion habe ich mein erstes Jahr fotografiert, was mich auch schon so angespannt hat, mal wieder was Neues zu machen, weil du da beim Bearbeiten halt brutal aufpassen musst, wie du das bearbeitest, weil du kannst natürlich, musst ja brutal aufpassen, dass du den Farbcode nicht von den Kleidungsstücken, was jetzt in dem Fall veränderst, du kannst jetzt nicht mit zu viel Presets arbeiten und habe halt komplett meinen eigentlichen Bearbeitungsstil gar nicht verwendet, sondern bin auf komplett was Neues gegangen. Und das hat mir, das glaube ich, braucht es auch in der Schiene, aber das hat mir irgendwie auch nochmal so einen neuen Driver gegeben, hey, wir arbeiten jetzt an was Neuem. Und dann kam dieses Freeride-Shooting noch mit dazu, was wieder Neuland für mich war. Und das war irgendwie so, glaube ich, dieser letzte Anstoß dann so, jetzt gehen wir was Neues an. Und jetzt bin ich quasi auf eine, habe mir eine neue Kamera bestellt, die halt nur mehr auf ein ganz, wo ich gern mich selber auf nur mehr auf ein anderes Level bringen mehr hat, was so Emotionen, Detailshots, Close-up-Shots angeht.
Muss ich was fragen, redest du das aber ein, dass da die Kamera dafür notwendig ist? Weil ich höre dieses Kamerageschwätz. Ja, so oft, war so viele verschiedene Leute, ich mag den Look von meiner Kamera, ich brauche jetzt das. Ich glaube schon, dass das sehr viel im Kopf abspielt, oder? Was man selber irgendwie will und haben will. Ist einfach ein Werkzeug. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das Werkzeug, oder ist es schon so, dass dann durch das neue Werkzeug der Arbeit sich so verändert?
Ich glaube, es ist dieser, es ist was Neues und ich möchte mich jetzt mit dem Neuen neu befassen. Also gerade für mich als Fotografin ist das so. Und das ist für, also ich nehme das als Werkzeug, um einfach meine Kreativität wieder neu anzuspornen, weil jedes Kamerasystem funktioniert anders. Also ich gehe jetzt nicht auf analog oder so, aber für mich ist diese Kamera halt einfach wieder jetzt ein Neuanfang mit, wo ich einen neuen Stil, eine neue, meine Kreativität, die in meinem Kopf stattfindet, die sich neu entwickelt hat, auf diese Kamera projiziere.
Jetzt sag mir endlich, was das für Kamera ist.
Ihr meine Leica K.
Ah.
Und das ist halt jeder, der sich ein bisschen mit Kameras auskennt, weiß, es ist ungefähr die. Ja. Und.
Der Tobi hat auch Leica. Mhm. Und ich habe das einfach in der Hand gehalten und es fühlt sich einfach so an, als kannst du fotografieren, aber auch irgendwie einen Nagel damit einschlagen. Das finde ich, hat so ein, fast wie so ein Militärgegenstand, finde ich. Also es hat. Die Bundeswehr haben Waffen gehabt und so und ich finde, es hat von der Haptik und so. Ein bisschen was von, ja, wie so einem argen Einsatzgerät. Eigentlich fast wie ein bisschen von so einer Waffe, finde ich. Also jetzt nicht negativ behaftet, aber vom, wie es sich anfühlt, jetzt ein so Camouflage-Grün. So ist schon richtig so besser, aber ja, verstehe.
Ja, und das ist irgendwie, ich meine, natürlich ist das, ich projiziere jetzt meine Kreativität, die entstanden ist, auf ein Objekt. Das hätte ich wahrscheinlich auch auf einen Schuh projizieren können.
Naja.
Wenn ich jetzt Läufer wäre oder so. Aber das ist halt einfach mein Werkzeug und ich bin ganz froh, dass ich jetzt, Stevie, du kennst mich schon eine Zeit und du weißt, ich bin ein Mensch, der sich immer weiterentwickeln will und dem es dann irgendwann mal fad wird, wenn nichts mehr weitergeht. Und wenn sie sich in einer Sache auskennt, dann muss sie wieder was Neues machen. Und das ist passiert.
Hast du da in Linsen auch investiert oder nur in den Body?
Tatsächlich ist das, die, wo ich mir jetzt gekauft habe, da ist der Body und die Linse sind eins, das kostet ja nicht tauschen. Also die Q2 habe ich mir gekauft. Und da ist einfach das, genau.
Ah, okay.
Genau. Aber und das ist halt so für mich wieder dieser neue Drive, sich jetzt auf das. Ich freue mich unglaublich, wenn die jetzt dann kommt, weil ich weiß, dass es einfach ein nice Fotografieren wert, weil halt die Kamera ganz. Ich war jetzt immer auf Sony, die kenne ich in- und auswendig. Ich weiß genau, wo ich hinlangen muss. Und jetzt befasse ich mich wieder mit einem neuen Objekt. Und
aber wird das dein allgegenwärtiges Tool für World Cup-Shootings, für was auch immer daherkommt?
Also nicht für Action-Sport, da bleibe ich auf meinem Sony-System. Aber alles, was sich in, also auch bei den World Cups im Pit abspielt oder was mit Porträtsachen zu tun hat, und sei es jetzt ein Porträt von einem Bike, möchte ich alles mit der Kamera schießen. Ich möchte quasi meine Behind-the-Scenes-Fotos nicht mehr mit meinem Zoom-Objektiv schießen, was halt jeder kann, sondern ich will einfach mit der Kamera, was diese Kamera mir bringt, mit diesem Objektiv mich so limitieren, dass ich in dem Handwerk, mit dem Handwerk, mit der neuen Kamera einfach noch besser wäre, wie ich schon bin. Und auf das habe ich Bock. Dass ich, wenn ich an die Pits unten um und um hänge, und rumgehe und meine Emotionen einfange, dass ich alles mit der Kamera mache, weil das mir wieder, das ist für mich eine Herausforderung, wenn du halt nicht jetzt ein Zoom-Objektiv hast, wo du dann stehst halt, keine Ahnung, 5 Meter weg und zoomst halt ein, weil du möchtest das gerade einfangen. Nein, das geht jetzt nicht, weil du bist einfach limitiert auf dieses Objektiv. Und das finde ich extrem spannend, weil du halt selber kreativer werden musst. Und ich mag das nicht, wenn das so eine Standard-Stangen-Abfertigung ist. Und das wollte ich mit der Kamera einfach auch verändern, tatsächlich.
Das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, da beim Podcast, war alles noch so ein bisschen in die Startlöcher. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt ein oder zwei Jahre vergangen sind. Anderthalb wahrscheinlich. Und das ist ja bei dir jetzt wirklich so gewachsen, eigentlich, wie du das irgendwo ausgemalt hast. Also es ist ja, du warst so, ja, ich schaue mal und ob ich selbstständig sein kann. Und bei dir ist ja das echt jetzt Traumszenario so geworden, du bist selbstständig, es hat funktioniert. Du hast mir vorher gesagt, du schaltest jetzt auf Mehrwertsteuer um, Umsatzsteuer, das ist das erste Zeichen, dass es gut rennt.
Ja.
Erzähl mal von dem, waren es anderthalb Jahre?
Ich glaube, das eineinhalb Jahre
war. Ich glaube, es war die halbe Saison letztens und ja, die ganze letztes Jahr. Ja. Was hast du durchgemacht? Was hast du mitgemacht?
Ja, es war schon ein sehr intensives Jahr 2023 für mich. Klar ist es irgendwo auch, man geht all in, man macht sich selbstständig, du weißt es selber. Funktioniert es nicht. Natürlich habe ich schon, ich habe mir ein großes Netzwerk davor schon aufgebaut gehabt und habe halt gewusst, okay, gut, es kann funktionieren und es ist an der Zeit, man merkt es auch, also ich hab's gespürt, okay, gut, du musst den Schritt jetzt machen, weil es jetzt gerade an der Zeit dafür ist. Und bin im Grunde dann, ich meine, ich war im Weltcup ja eh schon ein bisschen verbandelt, aber
ein bisschen.
Ja, schon, aber es war jetzt nicht so, dass ich eine volle Saison habe ich halt noch nicht gemacht gehabt. Und das Besondere an der letzten Saison war, dass ich bin ja auch nach Amerika geflogen, ich war in Snowshoe, ich war in Mount St. Anne, auch in Kanada. Und das war die Jahre zuvor, war das nicht. Und das war für mich so, dieses eben, okay, man committet sich jetzt zu einer Serie, wie es jetzt beim Weltcup war, das war so für mich der erste Punkt, okay, gut, das packen wir jetzt an. Und du versuchst jetzt das Netzwerk, das du hast, zu nutzen, und darauf hoffen, dass die an dich glauben. Und das ist tatsächlich gut gegangen. Und das hat sich im Laufe der Saison, ich bin auf dem ersten Weltcup gegangen und habe schon im Vorfeld sehr, also es war schon ein sehr Last-Minute-Projekt, dass ich die Teams an Land gezogen habe, die dann letzten Endes letztes Jahr geschossen habe. Also für Kommensal Makov war ich eben als Fotografin dabei fürs UR-Team. Das waren so meine Hauptkunden plus der ÖRV. Und,
also zwei Highballer und der ÖRV.
Und das Lustige ist, ich bin Deutsche.
Ja, aber Makov ist mit Piran und so, oder?
Ja, genau. Und Miriam Nicole und seinerzeit nur Thibaut Abella. Und das hat man sich halt aufgebaut über die letzten Jahre. Und das war halt, und die haben halt einfach auch gesehen, also gerade Kommensal Makov hat halt auch gesehen, okay, gut, die Arbeit, die Moni macht, ist genau die wir noch brauchen, weil die haben einen Fotografen, den die immer schon haben, einen Keno, den kenne ich auch recht gut. Aber die haben es halt gecheckt, okay, gut, die Moni ist stark in Emotionen und wir brauchen einfach auch in der Off-Season Content. Und es reicht einfach nicht, wenn man so ein großes Team hat, von einem Fotografen der Content, weil der geht irgendwann aus. Weil es ist einfach, Off-Season ist Off-Season. Und das war für mich halt einfach auch, im Grunde hat meine Arbeit, die ich das Jahr zuvor geleistet habe, hat sie jetzt in diese Kunden, die ich jetzt letztes Jahr schon dann gleich anfangs gehabt habe, hat sie halt quasi bestätigt, dass ich einen guten Job gemacht habe. Und was sich im Laufe der Saison halt auch noch rauskristallisiert hat, weil dann ist auch noch O-Chain mit aufgesprungen, das ist eben
ein Komponenten. Wie heißt der Italiener?
Fabrizio.
Das ist eine Legende.
Er ist ein Wahnsinnskerl. Und du hast halt einfach von die Teams und von deinen Kunden, ich habe auch einige Privatiers noch gehabt, gemerkt, dass die einfach gecheckt haben, okay, gut, die Moni ist einfach fucking schnell. Und die macht einfach auch noch einen brutal guten Job dazu von meiner Fotoarbeit. Und genau sowas braucht man, weil ich bin halt teilweise irgendwo im Finale gestanden, habe meinen Rucksack dabei gehabt, habe das Laptop dabei gehabt und habe on track Bilder bearbeitet, so wie wo die Wally Weltmeisterin geworden ist und der Andi Zweiter geworden ist in Fort William, da hat es halt pressiert, weil die Pressemitteilungen haben raus müssen. Und da war halt für mich, ich bin halt brutal gut im Timing und ich weiß, dass ich sauschnell arbeiten kann und habe halt abgeliefert und bin in kürzester Zeit denen ein Material geliefert, die sie halt braucht haben. Und das haben halt meine Kunden gecheckt. Aber was wiederum auch für mich extrem wichtig ist, ist, dass ich auch nicht für jeden fotografieren will. Weil ich finde immer noch, mein Stil hebt sich raus aus dem, wie die anderen fotografieren. Ich habe schon einen Wiedererkennungswert, das kriege ich ja Gott sei Dank auch oft genug auch gesagt, dass man meine Beutel schon auserkennt. Und ich möchte nicht, dass dieser Wiedererkennungswert kaputt geht, indem das jedes Team von meinen Fotos kriegt. Oder von mir Fotos gekriegt.
Ja, es war auch nicht so clever, oder? Business-wise irgendwo, oder? Ja. Wenn du dann jeden, weiß gerade die liebe Moni bist, jeden irgendwie mit den Fotos entzückst.
Ja. Und das war halt einfach, das war echt eine sehr spannende Saison für mich. Für mich ist ein Wake-up immer extrem viel Stress, weil ich natürlich eine Top-Arbeit abliefern möchte, eine schnelle Arbeit abliefern möchte. Die halt qualitativ halt natürlich auf Augenhöhe mit allen anderen ist oder auch besser ist. Aber ich bin halt einfach auch für Fußfahrer, ich habe so einen emotionalen Bezug zu denen aufgebaut, dass ich halt da im Finale teilweise drin stehe und halt, weil teilweise laufen mir die Tränen runter, weil ich mich so für wenig frei. So, wo die Walli einfach zum zweiten Mal Weltmeisterin geworden ist, das ist, also ich habe den Lauf fast nicht anschauen können, da muss ich dann aufpassen, dass ich den Fokus auf meine Arbeit nicht verliere, weil ich halt so mitfieber, oder wo der Andi dann gefahren ist. Oder keine Ahnung, die Miriam war jetzt leider die ganze Saison halt verletzt wegen Gehirnerschütterung, zu der habe ich auch einen sehr engen Bezug. Die war halt dann auch mal wieder da und das ist halt für mich so, ich habe so wertvolle Kontakte geknüpft, die aber auch so von Rennfahrerseite her entstanden sind, die für mich den Weltcup immer noch auch von einer anderen Seite belichten. Und zwar, dass ich dann einfach für die auch emotional da bin. Und dass die, ich meine, als Fotograf bist du halt einfach, oder für die Nina Hoffmann, du bist nicht nur Fotograf, sondern du bist denen so nah, weil irgendwie habe ich ja das Glück, dass ich immer genau dann am richtigen Ort bin, dass halt, wenn gerade irgendwie ein Sturz passiert oder so, dass ich dann halt genau da gerade beim Fotografieren stehe und dann halt denjenigen gerade im ersten Moment mit vollen Emotionen erwische. Aber das ist irgendwo auch für mich halt brutal wichtig, weil das meine Arbeit noch viel mehr in dem unterstreicht, weil ich wenn ich zu was einen emotionalen Bezug habe, möchte ich ja noch eine viel bessere Arbeit leisten. Und deswegen ist für mich ein Weltcup ist extrem, der zieht und zehrt an mir, weil ich halt nicht nur arbeite und da halt für mich geht ja der Tag um, keine Ahnung, um 7:30 los und endet nicht um 5 Uhr mit dem Trainingsende, sondern für mich endet der Weltcup-Tag um 8 Uhr meistens. Also jeder weiß, wenn ich mein Social Media auf der Media Moni gemacht habe, dann bin ich fertig. Und jetzt bin ich aber noch schnell. Aber der Tag ist ja halt trotzdem dann 12 Stunden lang gewesen.
Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt gedacht, dass der viel länger ist noch.
Weil also, ich schnell bin.
Ja, ich habe geglaubt, du bist jetzt zum 1, 2 fertig und gehst dann erst. Okay, ja, du bist wirklich dann schnell.
Das ist mein Privileg. Mein Ziel ist immer, um 19 Uhr fertig zu sein. Weil einfach da rührt sich auf Social Media alles. Da brauchen die Leute einen Content, da brauchen die Athleten, die Teams einen Content. Und das ist das, was er mir auszeichnet. Dass ich schnell bin. Und ja, aber eben so ein Weltcup zehrt eben sehr viel an meinem Energiehaushalt. Und dann ist letztes Jahr noch dazugekommen, dass ich natürlich ja nicht nur meine Weltcups habe als Kunde, sondern ich habe dann auch noch meine Hochzeiten, wo ich aber...
Das hast du aber auch ein bisschen gesteigert dann. Da haben wir mal telefoniert, du hast gesagt, das zahlt da jetzt extrem, oder?
Ja.
Weil du auch nur den einen Moment hast quasi, wo es...
Aber ich mache halt immer, ich mache halt eigentlich maximal eine Hochzeit im Monat. Weil ich auch nicht zu viel machen will, dass ich halt einfach die Freude nicht drauf verliere. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass ich aber auch unter der Saison ja trotzdem auch noch meine Kunden wie Dörtloff zum Beispiel habe, an Markus.
War das Modeshooting?
Nein, das war eine direkte, wirkliche Mode-Linie.
Okay. Da ist jetzt meine Frage, die wollte ich davor schon stellen. Weil deine Fotos, hast du selber gesagt, du fängst Emotionen ein, das ist sehr wichtig. Wie ist das? Mode abzulichten und das quasi der Mode Emotionen einzuhauchen. Wie hängt da dann sehr viel drauf, wie du das den Pullover auf den Kleiderhaken aufhängst oder wie du das ausleihst oder was ist da der Prozess und wie hast du dich auf das vorbereitet? Das kannst du nicht von, da musst du ja so ein bisschen Trial and Error machen, oder bis das einmal hinhaut.
Ich folge mittlerweile relativ viel Fotografen auf Instagram und bin da schon auch ganz schön inspiriert worden davon und überlegt dann über den ein oder anderen, über das ein oder andere Foto echt lang nach, weil ich mir so denke, boah, wie hat der das jetzt technisch umgesetzt? weil ich komme halt einfach nicht von der technischen Seite, weil ich es nicht gelernt habe. Ich mache das halt so, wie es mir mein Gefühl halt sagt. Und, aber bei sowas, wenn es halt eben um Lichtverhältnisse geht oder um wie ist dieses Foto jetzt entstanden, da musst du einfach ein bisschen auch über, da musst du drüber nachdenken, okay, wie ist der technische Hergang? Und, aber da ist halt alles durch die Inspiration von anderen und dann eben Try and Error ist dann im Grunde Jackie, also ich bin nach wie vor noch nicht on point und auch noch nicht da, wo ich sein will, aber ich habe immer mehr jetzt schon durch das eine Shooting da gelernt und auch letztens war ich mit der Karin im Studio und haben auch wieder ein bisschen was rumprobiert. Und da lerne ich jetzt gerade so viel dazu, das Ganze zu, eben diese Kreativität umzusetzen, die halt mir andere Fotografen halt einfach schon zeigen und versucht die halt in meinem Können oder in meinem Auge auch umzusetzen. Und natürlich hängt das auch dann viel davon ab, wie setzt du dieses, wie Black sagt, wie hängst du jetzt diesen Pullover und Kleiderbügel hin?
Dass es halt nur wie ein Stofffetzen ausschaut.
Ja, und dann hat das, da musst du schauen, wo haben die Logos drauf, von was lebt dieses Teil. Und das ist ja wie wenn du irgendwie ein Kastel fotografierst, da brauchst du ja deine Ecken und Kanten. Sonst verlierst du ja den, sonst weißt du ja nicht, okay, was ist das jetzt überhaupt? Und im Grunde habe ich mich eigentlich gar nicht vorbereitet, sondern inspirieren lassen. Und anhand von meinem Gefühl abgedruckt.
Was für Ecken und Kanten kriegst du von den Athleten mit, die du da betreust? Weil du bist ja da sehr, sehr tief drin. Du bist ja bei denen teilweise.
Ich weiß schon auch teilweise. Psychologe, oder? Ja, aber ich finde mal, also die Kante, was auf jeden Fall eine große Kante ist, ist, wo ist dein Limit als Fotograf? Wo übertrittst du gerade eine persönliche Grenze? Und wo hat einfach eine Kamera gerade nichts verloren? Und das ist für mich die größte Kante und auch die wichtigste, weil ich möchte nicht, dass es irgendwann heißt, die halt einfach überall drauf und überschreitet damit die Persönlichkeitsgrenze. Das ist ein
bisschen wie so ein Paparazzi.
Ja, und das möchte ich nicht.
Weil das ist auch ein schmaler Grat, oder?
Mhm. Weil natürlich leben die Fotos von den Emotionen, die halt sehr frisch sind und ungefiltert sind. Und das ist sehr spannend, weil ich habe letztes Jahr habe ich die Chance bekommen, dass ich mal Cross-Country fotografieren habe müssen. Das war echt eine Herausforderung. Letzte Weltcup, Mons and Anne, ist Conti, kontinental auf mich zukommen, die haben zwei Weltathleten, ob ich für die halt auf die draufhalten kann. Und für mich war das halt eine Riesenchance. Ich habe erstens einmal noch nie Cross-Country fotografiert.
Noch nie so knackige Hintern.
Noch nie so knackige und schlanke Haxen und Auszade. Nein, wurscht.
Hund fotografiert, kannst du eh ruhig sagen.
Also für mich ist Cross-Country, glaube ich, nicht nur, glaube ich, sondern der ehrlichste Sport an Emotionen, den es gibt. Weil du da, es ist, Cross-Country ist raw. Das ist krass. Weil die Athleten, ich habe Short-Track fotografiert und es ist eben das mit diesem, wo ist die Grenze? Und gerade so beim Cross-Country, die haben eine Halbschale auf, die haben keinen Full-Face-Helm auf, wie es die Athleten bei uns beim Downhill haben.
Da haben einen Sadel einen Meter raus und vorne auf Anschlag. Ui. Und bei denen spritzt das Laktat aus die Ohren raus. Ich glaube eben, weil man es irgendwie, also ich weiß nicht, das hat halt kein cooles Image, finde ich. Also Cross Country, ich kenne jetzt keinen, der sagt, boah, Cross Country. Aber eigentlich, was die Burschen machen, ist sau heftig. Ich bin aber mit so einem Cross Country Fahrer, der ist mit einem Freerider gefahren, Downhill fahren gegangen.
Mhm.
Der Hund hat angedruckt, also die können richtig, richtig Radl fahren.
Fahr du mir mit einem ausgelassenen Sattel mit 120 mm Federweg da die Trails
auf? Fix angehen. Nicht. Nein, mach ich nicht.
Ohne Knieschoner, ohne alles.
Nur mit dem engen Gewandel.
Ja.
Nein, ey, echt Hut ab vor die Leute. Aber es ist halt, ja, ich finde das, ja, also für einen Zuschauer, der jetzt nicht selber da so herumgestrampelt ist noch, der, glaube ich, checkt nicht, wie wild das ist.
Nein, aber tatsächlich ist der Zulauf an Zuschauern ist ja schon hoch. Also der ist auf jeden Fall höher wie beim Downhill, da die fast sagen.
Wirklich?
Mhm. Also jetzt die letzten, so wenn du im Leogang oder so geschaut hast, oder eben also in Mons and Anne ist mir das auch aufgefallen, da ist schon eine sehr große Begeisterung auch da, weil du halt nicht so lange Strecken abgehst.
Das ist halt so ein Short, das ist halt eher so ein Loop, ja.
Ja, oder in der Lenzer Heide. Aber das Krasse an dem Sport finde ich halt, dass diese rawen Emotionen hast du halt in keinem Mountainbike-Sport oder auch wahrscheinlich beim Rennrad auch, aber wie jetzt da beim Cross-Country, weil hey, die kommen ins Ziel, haben dermaßen, die können nichts mehr. Gerade nicht, dass die ziehen sich teilweise vom Radl runter, weil die komplett all-out gingen, schauen aus wie die Sau und dann steht der Fotograf und druckt ab, ja geil. Aber genau diese Emotionen, davon lebt dieser Sport auch. Aber beim Downhill ist das halt wieder, da finde ich, ist die Grenze andere. Und das ist halt die Kunst, dass du da halt das richtige Gefühl dafür hast, ohne dass du den Athlet damit verletzt, dass du in dem seine Privatsphäre eingreifst. Und ich glaube, bisher habe ich das ganz gut geschafft, dass ich ausreichend Emotionen eingefangen habe, um den Fan, den Zuschauer, den Follower, wie auch immer, das zum Ausdruck erbringen, was gerade der Athlet durchmacht, aber trotzdem nicht den jetzt quasi die Hosen oder für den die Hosen abgelassen und sagst, und da noch in die Wunden eh noch Salz reinstrahlst. Und das ist diese Kante, die halt in meinen Augen die wichtigste oder die markanteste ist, die es in meiner Arbeit gibt beim Weltcup.
Und wie geht's dir da, wenn da eben so da die Themen, Probleme etc. einfach irgendwo gegeben, übergeben werden? Weil das ist ja echt so, man gibt ein bisschen sein Sack an dich weiter oder an eine Person, der man vertraut. Und das bist ja du für viele Leute. Wie geht es dir da damit, im Nachhinein umzugehen mit diesen Themen?
Also,
weil das nimmst ja du dann auch irgendwo mit heim. Ich glaube nicht, dass man das einfach dann in Montenegro oder sonst wo einfach liegen lassen kann, sondern das sind ja auch Themen irgendwo und auch die Menschen, die da neu stehen, dass du diese Themen mit dir mitnimmst.
Also mit den Athleten, wo ich diese emotionalen Bezüge habe, ist es auch so, dass ich halt nach wie vor danach auch noch Kontakt habe und mir die Themen halt dann auch immer noch aufarbeitet und halt drüber redet. Wo ich aber in meinen Augen, wo man extrem aufpassen muss, ist, dass man halt nicht zu sehr in einer Thematik rumkramt, die einen Athleten vielleicht weiterhin negativ beeinflussen kann.
Ja.
Und es ist auch extrem ein schmaler Grad, wie viel Meinung du dir selber erlaubst, dem zu geben, weil derjenige nimmt es ja auch mit. Und da geht es ja teilweise nicht nur um, hey, ich habe gerade einen richtigen Scheißtag oder bei mir läuft es gerade nicht oder ich habe gerade das private Thema, sondern da geht es ja manchmal einfach auch um die ganz normalen, banalen Arbeitsangelegenheiten und zwar, welche Line nehme ich, wie verändert sich die Strecke und da musst du dann einfach extrem aufpassen, was du halt da für Mitteilungen von dir lässt, weil du bist als Fotograf an der Strecke, du kriegst genau mit, wie sich die Strecke verändert. Aber wann ist es soweit, dass du wirklich wem was mitteilen sollst, dass der sich auf eine Veränderung einstellen sollte? Weil ich kenne Athleten, die lassen sich Gott sei Dank nur von ganz wenig Leuten sagen, hey, so und so, da und da, warum wählst du die Linie? Und da kannst du halt mal ziemlich viel
Verwirrung stiften.
Ja, und das ist ganz ungut. Und,
hast du schon mal gedacht, du hättest den Mund halten sollen?
Nein. Tatsächlich nicht. Weil meistens, wenn ich eine Veränderung sehe, schicke ich das dem Teammanager und sage das dem, hey, da ist eine Wurzel rausgeschnitten worden oder da ist jetzt eine Wurzel freigefahren oder da haben sie einen Pflock abgeschnitten oder hey, da ist das Flatterband, da verändert sich das, wo die den Pflock rein haben, was Flatterband ist, weil so viel Flatterband haben wir ja nicht mehr. Aber da kann sich die Linie nur mehr verändern. Das teile ich meistens denen mit, wo ich halt weiß, okay, gut, das ist jetzt nicht der Athlet. Weil das ist denen eine Aufgabe und nicht meine. Aber wenn ich eine Veränderung sehe, dann gebe ich die gern weiter
an Leute, die ich kenne. Wirst du um das gebeten oder machst du das freiwillig?
Ich mache das freiwillig.
Org.
Und ob die das dann weiterverarbeiten, ist dann denen eine Sache.
Das ist ein weiterer Bonus, warum man die anstellen sollte. Man hat den perfekten Trackspitzel. weil du gesagt hast, nimm mal so viel Flatterband. Du hast dir die Entwicklung oder diesen Übergang jetzt von Red Bull auf Discovery mitgekriegt und halt ja, am ehesten mitgekriegt, weil du halt als Fotograf irgendwo zwischen dem Tape bist, behind the scenes bist, die Rider mitkriegst. Was ist da so das große Learning, was man sagen kann, dass sich jetzt verändert hat zum Bessern, was vielleicht nicht so gut ist? Oder traust du nichts gegen Discovery sagen? Dann verstehst du auch. Aber was hat sich geändert? Ich zum Beispiel bin der Meinung, dass einfach der Livestream, die Trauma das ja ganz offen ansprechen, wo ich moderieren habe dürfen bei der WM. Ich finde einfach, der Livestream könnte besser sein. Teilweise.
Es ist halt, der Standard ist halt, oder man ist halt an Rob Warner einfach gewohnt gewesen, und wenn du halt dann plötzlich diese markante Stimme, die so mitfiebert und so ein Unikat einfach geworden ist, nicht mehr hast, dann ist es halt einfach nur noch halber weg gehabt. So war halt mein erster Eindruck. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe nicht einen einzigen Weltcup angeschaut, weil ich einfach kein Discovery Plus habe. Und deswegen war ich, weil normalerweise war es letztes Jahr immer so, und das finde ich extrem schade immer, dass du eben dir den Zugang halt kaufen musst. Letztes Jahr war es halt immer, oder halt 2023 habe ich halt nach jedem Weltcup auf Red Bull TV mir immer nur den Recap angeschaut und halt das komplette Rennen angeschaut, weil es mir einfach, ich fieber damit, ich bin da voll begeistert dabei. Ich will das einfach komplett sehen. Und das habe ich jetzt letztes Jahr halt gar nicht geschafft, weil ich halt einfach limitiert war in dem, dass ich keinen Zugang gehabt habe und mir halt auch keinen kaufen
wollte. Geht's aber viel so.
Das glaube ich. Und das ist extrem schade für den Sport. Aber was ich an Feedback von meinen Freunden gekriegt habe, war ganz klar, dass du quasi jetzt einen ganzen Tag dafür opfern musst, in Anführungszeichen, dass du halt, weil du den ganzen Tag Downhill schauen könntest, was jetzt schon ganz schön langweilig wird auf Dauer, weil dann zum einen die Stimmen dazu nicht so spannend mitreißend sind, weil es kein Rob Warner mehr ist. Und dann, weil es das Semifinale wird übertragen und das Finale wird übertragen, und dann ist es irgendwie, dieser Tag wird so lang, dass du irgendwann die Lust drauf verlierst, das anzuschauen. Und das finde ich ist genau die falsche Richtung. Weil dann kaufst du schon den Zugang und dann wird es der Fahrt, weil es einfach viel zu lang dauert.
Früher hat der World Cup genau eine halbe Kiste Bier dauert. Und jetzt ist es echt, ja, ist eh so. Ich stelle es mir, ich weiß nicht, du hast da eher den Zugang, aber für die Athleten, dass die da zweimal runterdüsen müssen.
Das sieht jeder tatsächlich anders.
In Fort William, ja, der Kolb Andi ist ein voller Fan davon. Der hat gesagt, das findet er super, aber der hat halt auch irgendwo das Pulver.
Der liebt auch Rennen. Also es lieben alle Rennenfahren, aber der Andi liebt es schon besonders. Aber es gibt echt viele Athleten, die sagen, hey, ich finde das schon gut. Aber es kostet halt brutal viel Körner. Also du musst schon anders trainieren dafür.
Ja, und eben, dass du die Leistung zweimal abrufst, ja, halt, auch mental. Aber wie wird das generell so behind the scenes aufgenommen, von wie das jetzt gemanagt wird, wie die Athleten das sehen, eben mehr Belastung, mehr Rennen, hast du da mitgekriegt?
Also man merkt ja jetzt schon, der Zeitplan hat sich wieder verändert. Da sieht man schon die erste Reaktion drauf, dass einfach dieses Semifinale, Finale am letzten Renntag einfach zu intensiv ist. Das ist jetzt alles einen Tag früher wieder gelegt worden. Genauso, dass auch die Juniorenfinale jetzt auch nicht wieder einen Tag früher ist, wie es jetzt letztes Jahr war, sondern das sind wirklich alle Finalläufe am letzten Renntag, was ich extrem gut finde. Also da hat die Discovery schon drauf, oder die ISO schon drauf reagiert.
Ja.
Die ISO.
Was ist das wieder?
Das ist der Veranstalter.
Okay.
Das finde ich gut, dass die halt, dass die schon auf das eingehen, dass man da wieder was, dass da einfach was geändert werden muss.
Also jetzt nur mal für mich, ich habe das jetzt nicht ganz gecheckt. Das heißt, man hat Samstag wieder Quali und Sonntag wieder einen Rennlauf?
Genau, aber Samstag ist Quali und Semifinale und Sonntag ist Rennlauf von den Junioren und von der Elite.
Okay, also eigentlich...
Wie früher.
Ja, okay.
Ja, nur, dass du halt jetzt zweimal die qualifizieren musst und nicht einmal Top 6. Also.
Ist das jetzt geändert worden auch wieder auf weniger Fahrer? Da ist einmal die Rede gewesen, dass dann nur mal die Top 30 irgendwie...
Die Fahreranzahl zur Quali und Semifinale, Finale ist meines Wissens gleich geworden, gleich blieben. Was extrem enttäuschend ist, weil eigentlich sie haben damit geworben, dass es mehr Rennen geben wird. Haben halt jetzt 7 Rennen gewonnen heuer.
Statt.
8 plus WM.
Also sie haben aber geschafft.
Also es ist halt einfach weniger geworden, was halt extrem, weil ich meine, die Rennfahrer sind Rennfahrer, die haben hungrig, Rennen zu fahren. Und jetzt wird ja das wieder genommen, dass halt diese Hoffnung, okay, gut, es ändert sich was, ist halt jetzt einfach nur mal um ein Jahr verlegt worden. Auf der anderen Seite finde ich das dann schräg, was gerade passiert. Und das ist vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich weiß nicht, was ich von dieser Snow Weltmeisterschaft halten sollte, wenn du eine weiße Piste siehst, so links und rechts daneben ist einfach grün.
Boah. Soll mit die Ski auch befahren.
Schwieriges Thema. Wo man Länder hätte oder Kontinente hätte. Das habe
ich
komplett
verschlafen, muss ich echt sagen. Ja. Ich bin so lesen, so was ist das? Weiter. Ich habe nur gesehen, der Winnie T ist Dritter geworden, das habe ich gefeiert.
Vollgas.
Aber sonst, auch die Strecken, was war denn das?
Das eine, ich weiß nicht, das eine war Ausschreibung auf dem, also Super-G hat es geheißen und das andere war Dual-Slalom. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch nicht, ich habe es nur mitgekriegt, weil halt ein paar mitgefahren sind, die ich halt Kind habe. Und halt mein Feed hat es mir halt dann mehr oder weniger auf Instagram halt gezeigt. Ich habe aber hier und da auch von der, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, und da ist relativ viel Feedback drauf zurückgekommen. Und da hat auch der Matt Walker, also der neuseeländische Matt, hat auch einen sehr guten Kommentar dazu geschrieben, so von wegen, hey, wieso findet hier halt ein Rennen statt, wo halt Schnee liegt, aber irgendwie halt auch kein Schnee liegt, weil es ja links und rechts grün war. Wenn man halt einfach auf einen anderen Kontinent, wo früher auch schon mal Rennen waren, wie jetzt eben Neuseeland, Australien, wo die Reisen genauso viel kosten, wie wenn du eine Instandhaltung von so einer Piste wahrscheinlich machen musst, oder es einfach auch viel Kohle ist, sagen wir es mal so, warum kann man nicht dann im Weltcup wieder aufblasen, indem dass man die Kontinente wählt, wo man eh Mountainbiken kann, oder Südafrika.
Am See, oder? Wie viele Rennen sind in Europa von den 7? 6?
Ja.
Und welches?
Mons and End.
Mons and End, ja.
Und halt Fort William, aber das zählen wir jetzt auch nur zu Europa weitgehend.
Ja.
Aber das verstehe ich halt nicht. Und das
European World Cup.
Ja. Und das hoffe ich halt, dass das, also ich meine, sie haben damit geworben und das ist halt einfach nicht passiert. Und das hoffe ich halt und das darf ich halt der ganzen, dem Weltcup halt wünschen. Sie werben damit, dass es eine Formel 1 werden sollte. Da muss man aber auch entsprechend halt das irgendwann jetzt einmal angehen. Ich meine, das ist, ja, also ich bin gespannt, was 2025 passiert.
Ja, ich finde es halt schwierig irgendwie, gell, weil ich traue mir da gar keine Sache dazu sagen irgendwie, weil wenn du überlegst, wie viele fähige Athleten da auf dem amerikanischen Kontinent sind, in Südamerika sind, dass sie einfach das nicht leisten können, dass nach Europa kommen. Auf der anderen Seite, wie viele da in Australien und Neuseeland umgurken, die sich nicht die ganze Rennsaison herüben leisten können. Und jetzt egal, ob jetzt European Cup oder World Cup, aber das ist einfach ja, irgendwie ein stranger Shift. Auf der anderen Seite ist es nicht fraglich, wenn man die Leute schon mal von der ganzen Welt herholt, ob es nicht Sinn macht, dann diesen Ort quasi zu halten. Weil die meisten Neuseeländer, Australier, eigentlich meistens die irgendwo von Overseas da sind, die lungern dann im Sommer in Morsin herum und leben dort und bereisen quasi von dort halt die Stops. Und ich tue mir ein bisschen schwer dazu urteilen, ob es, was eigentlich dann das Effizienteste und Gescheiteste war, dass du machst. Aber eigentlich müsste es dann im Endeffekt trotzdem nächstes Jahr 6 Rennen in Nordamerika machen und dann 6 Rennen in Ozeanien oder so, aber das ist halt unrealistisch. Aber
ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, aber was ich schon, also was schon positiv ist, dass es wird schon Feedback angenommen von der ISO und das ist gut so und das ist einfach ein langer Prozess, wenn du halt was neu übernimmst, dass sich das alles einspielt und dass da einfach viele Verantwortliche mitwirken. Ich meine, klar, Red Bull war eingespielt jetzt über so viele Jahre. Man muss jetzt denen halt irgendwo auch die Zeit einräumen, dass es halt alles auch seine Festigkeit auch wieder kriegt. Deswegen finde ich es auch gut mit der Veränderung, mit dem Zeitplan, dass dort schon die erste Anpassung stattgefunden hat. Und das finde ich schon auch, das finde ich, ist auf jeden Fall positiv anzumerken, dass sie jetzt nicht über alle Köpfe hinweg drauf scheißen, was die meinen, sondern halt sich da schon auch die Meinung einholen und da auch Teammanager mit involvieren in die.
Ach so, also es so, ist schon so.
Ja, okay. Und das finde ich schon sehr gut und das wünsche ich einfach dem Sport, dass da diese Entwicklung, wie es jetzt allen versprochen wird, eben, es sollte eben ein High-Class-Event werden. Mit eben Richtung Formel 1 Charakter, dass es wirklich nur die Creme de la Creme im Weltcup sein soll, wo ich absolut dafür bin.
Die anderen sollen sich verpissen.
Die anderen sollen
die armen Schlucker.
Ja, aber.
Das ist ja wirklich so.
Ich weiß schon, aber es ist so. Also, ich finde, der Weltcup soll der Weltcup bleiben. Und es ist zu leicht, dass man Weltcup fahren darf, wenn du mal ehrlich bist. Du brauchst 40 UCI-Punkte und kannst die aber auch von der Nation nominieren lassen. Das, wenn du mal schaust, wie es bei der FIS läuft beim Skifahren.
Ey, aber nimm nicht die FIS als Beispiel her. Scheiß auf die FIS, das sage ich da ganz offiziell einfach. Das ist.
Ich weiß, aber man muss. Ich
meine, das ist eben meine Sorge, was ich da ein bisschen habe, dass das so ein FIS-Gelutsche wird. Tut mir leid, dass ich das da so negativ sage, aber irgendwie sind halt die Athleten, das wie das Ganze gewachsen ist, haben wir halt dadurch, dass wir so eine lange Historie haben mit dieser Art, dass man World Cup fahren kann. Und das ist ja eigentlich ein ganz simples Prinzip, dass man gewisse Punkte braucht und diese 40 UCI-Punkte, ich weiß nicht, wie wenig das eigentlich ist oder wie viel das eigentlich ist, aber du musst in deinem Land schon entweder Staatsmeister sein, oder?
Ja.
Oder ein paar IXS-Cups zu reißen. Ich weiß nicht, wie viel du da Punkte kriegst, aber im Endeffekt, dass du da mitfahren darfst und dann vielleicht in der Quali, nur die Quali boxt und dann.
Ich meine, klar, das ist ein sehr schmaler Grat und weil eben gerade auch, wie du vorhin eh schon angesprochen hast, es sind viele Athleten, die sich das einfach auch gar nicht leisten können, aber die trotzdem Weltspitze fahren oder die halt einfach auch teamlos sind, muss man jetzt auch mal so sagen. Der Industrie geht es einfach nach wie vor noch nicht gut und die muss sich immer nur erholen vor dem Ganzen. Und das ist natürlich, ist dann, wenn das Richtung Exklusivität wird, im Weltcup-Exklusivität wird, dann wirst du diese ganzen Leute, die eigentlich Top-Athleten sind, halt nie mehr drin finden, weil sie es einfach nicht mehr finanzieren können. Und das ist eben dieser schmale Grat. So, was ist richtig, was ist falsch? Weil auf der anderen Seite finde ich schon richtig, dass einfach die Platzierung von den absoluten Weltathleten im Weltcup halt passieren sollte und dann nicht 180 Starter an einem Weltcup-Start sein sollen. Also das finde ich jetzt einfach auch zu viel. Aber es sollte halt trotzdem auch noch irgendwo die Möglichkeit geschaffen sein, dass er da sich ein Privatiertes irgendwo leisten kann. Und das ist ein brutal schwieriges Thema, da eine Gerechtigkeit zu finden. Und ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Ich habe da, also du merkst ja an meiner, was wie ich jetzt gerade darüber rede, dass auf der einen Seite bin ich schon auf der Seite, aber auf der anderen Seite auf der anderen. Und es ist einfach brutal schwierig zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Und da haben Entscheidungsträger dafür da, die sich dafür verantwortlich gemacht haben und ich hoffe, dass die dem Sport nicht schaden. Aber was man auf jeden Fall schon auch sehr positiv merkt, ist zum Beispiel, dass der IXS Cup, der European Cup, wird ziemlich europalastig. Man merkt jetzt, dass die erste Veränderung findet statt, dass die einfach internationaler werden. Du hast das Rennen in Spanien, du hast in Österreich keinen Europacup mehr. Der naheliegendste ist in Verbier, Lenzerheide, und in Maribor, dann hast du nochmal zwei in Frankreich und einen in Spanien. Und das ist jetzt schon echt Europa, gell? Und das ist schon cool.
Früher war es Österreich, Deutschland, Schweiz,
ja.
Tschechien vielleicht. Ja.
Ja, weil zum Beispiel Spitzhack haben sie jetzt in den normalen IXS Downhill Cup eingepackt, zum Beispiel.
Ich habe die Veränderung aber nicht gecheckt. Was ist jetzt?
Dass einfach dieser Europa-Cup mehr europalastig wird und auch dadurch größer wird.
Aber was ist jetzt, was mehr hast du Rennen gesagt? IXS jetzt, Cup,
ja,
Tschechien.
Also,
du meinst den German IXS Cup, ja. Oder wie? Der ist jetzt, okay, das ist damit reingekommen, genau. Okay.
Aber was halt cool ist, ist, dass einfach der Europa Cup jetzt einfach halt neue Destinationen dabei hat und halt auch neue Länder und da jetzt einfach auch größer wird, wie es halt eigentlich auch ein Europa Cup sein soll und nicht eben nur Österreich, Deutschland an die Grenzen halt zu Tschechien und halt zu Slowenien und so. Das finde ich cool. Und da merkst du halt schon, okay, gut, IXS reagiert drauf und da findet auf jeden Fall eine Veränderung statt und das ist auf jeden Fall sehr positiv.
Ja, ich hoffe halt, dass diese Privatierkultur, die finde ich halt so viel Leben in das Ganze bringt, also in diesen ganzen World Cup und so viel Realness noch reinbringt, so viele Sachen, wo man sich, finde ich, als Mensch damit identifizieren kann. Ich hoffe einfach, dass das nicht genommen wird. Weil jetzt Phil Atwill zum Beispiel mit seinem Propane-Positive-Team, das sind, denen wird die Möglichkeit geraubt, wenn das so eine Formel 1 wird. Allein aus dem finanziellen Aspekt.
Ja.
Andreas Kolb, was mit der mit vier Teams um und um geguckt ist beim World Cup, das hätte er nicht können, wenn das die Formel 1 gewesen war. Und darum, Formel 1 ist, ja, das ist Money. Das ist das Spiel des Geldes irgendwo halt. Und wenn das da halt auch Einzug hält, dann wird immer nur das obere Prozent wieder mitmischen können. Und das ist halt irgendwie so eine Sorge, die ich habe, dass das blühen könnte.
Ja. Berechtigt, absolut berechtigt. Aber ja.
Ich bin da nostalgisch. Ja. Was hast du aus den Erfahrungen als Fotografin, als Emotional Support und ja generell mit deiner Anwesenheit, was hast du da in dein privates Rennvergnügen mitnehmen können? Hat dir das viel gebracht? Hat es eher Verwirrung gestiftet oder wie hast du das aufgenommen?
Ich bin letztes Jahr ein paar Rennen gefahren und habe durch das, weil ich so intensiv in diesen Weltcup eingewachsen bin und so athletennah arbeiten habe dürfen, hat sich das sehr positiv auf mein eigenes Radfahren ausgewirkt, weil ich zum einen mental gewachsen bin, weil du dich halt ganz anders damit befasst, weil du halt mal siehst, ich habe immer ein Problem gehabt mit Nervosität und mit meiner eigenen...
Wer kennt's nicht?
Und mit Glaube an einem selber. Und das hat mir der Weltcup auf jeden Fall sehr gebracht und aber auch die Linienwahl.
Wirklich?
Ja.
Aber denkt man dann so ein bisschen, hey, ich muss die Akro-Linie fahren, weil ich habe es im Weltcup auch so gesehen, oder... Also verfälscht das nicht ein bisschen die Perspektive?
Genau das Gegenteil ist passiert. Und zwar dank der Walli. Wir haben uns in Fort William unterhalten und da habe ich sie gefragt, ob sie zufrieden ist mit allen Linien, ob es passt oder ob es noch irgendwo was hat, was ändern müsste, mehr hat. Und hat sie gesagt, nein, sie fühlt sich richtig wohl, weil die Angriffslinie für die Männer ist nicht automatisch die Angriffslinie für die Frauen. Und sie fährt ihr Rennen so, wo sie sich wohlfühlt und wo sie sich schnell fühlt. Und allein nur das, ich meine, die Walli ist genau 10 Jahre jünger wie ich. Und die hat mich so belehrt mit diesem banalen Satz, da wo ich mich wohlfühle und ich mich schnell fühle, ist die beste Linie. Das habe ich die ganze Zeit mit mir dran und das habe ich eigentlich angewandt. Danke, Walli.
Ich bin in Schladminger Rennen gefahren. Das ist ewig schon her. Und da war dieser World Cup Wald. Und da hat es halt unten die normale gegeben, dann ein bisschen höher bis diese mittlere Linie gefahren, die war aber schon ein bisschen slippery. Und ganz oben hat es diese Sam Hill-Linie gegeben. Und weder mein Fahrstil noch mein Fahrkönnen hat mit dieser scheiß Sam Hill-Linie umgehen können, aber es hat einfach sein müssen, dass die fährst. Und das war halt echt so, 8 von 10 Mal hat das nicht funktioniert. Und mir hat das immer sehr, also wenn ich gewusst habe, dass die ganz wilden Leute das fahren und ich aber nur die Eierkopflinie irgendwo mal dumm fahre, ich habe die wüde Linie nehmen müssen. Das hat mich so aus dem Konzept gebracht. Jedes Mal. Und im Rennen hat es mich dann eh welch Wunder dort geschmissen. Aber weil ich mich immer irgendwie selber so eingekusst habe, war es wahrscheinlich gescheiter, dass ich keine Rennen mehr fahre.
Und mir hat das eben brutal geholfen. Und
die Walli, ja, aber das ist so eine Sinnaussage.
Ja. Und auch dieses, ich habe auch gelernt, dass ich einmal laufen lasse. Hört sich blöd an, aber das Laufen lassen hat halt viel mit Selbstvertrauen zu tun. Und dass ich mal die Bremse offen lassen. Dass ich einfach da in kleinen Sektionen einfach mal weniger die Bremse anlange, weil ich einfach mehr Selbstvertrauen mit mir selber gehabt habe, weil ich gewusst habe,
du tust dazu, als wärst du eine Bremserin jetzt.
Ja, nee, aber ich habe schon gemerkt, dass ich hier und da, ich habe mich selber im Training beobachtet und habe mich dann selber begrätet und habe mir gedacht, hey, was bremst jetzt da? Tu einfach den Finger weg. Und ich habe da immer extrem gutes Rennen, bin ich heuer gefahren. Es war ein ganz normaler deutscher Downhill Cup und da habe ich relativ viele Sachen richtig gemacht.
Hast du nicht gewonnen?
Ja, da habe ich die Quali gewonnen und dann hat es mich im Rennlauf geschmissen und da bin ich Dritte geworden und da war ich brennheiß, kannst du dir vorstellen. Aber... Aber das war halt für mich ein ganz besonderes Rennen, weil ich zum einen war es in der Quali oder im Seeding, hat es halt geschifft, was halt nur gegangen ist. Und ich bin halt gefahren wie immer. Ich habe mich vor dem, das habe ich halt auch gelernt. lass dich nicht vom Wetter beirren. Zum einen, ich meine, es weiß jeder, es trifft jeden gleich. Wenn es regnet, regnet es. Deswegen regnet es für den anderen genauso viel. Aber für mich war dann immer das Thema, ja, aber jetzt kann ich nicht mehr so schnell fahren. Natürlich verändert sich die Strecken durch einen Regen und natürlich ist so, rollt es nicht so schnell, wie wenn es jetzt staubtrocken ist. Aber ich habe mich halt nicht davor beirren lassen, dass ich jetzt mir denke, okay, jetzt schifft es, was nochmal war, ist es saurutschig? Nein, ich bin einfach gefahren. Und das war auch so ein Learning, hey, wir haben heuer so viel, oder letztes Jahr in der Saison so viele Regentage gehabt, wo ich fotografiert habe, bist du deppert. Und die Hunde haben beim Weltcup stehen lassen, wo du dir denkst,
ist ja scheißegal, gell?
Feiz dich nicht. Und wenn du dann, und dann bin ich jetzt selber, nicht jetzt, ich gehe nie mit einer Scheißegal-Haltung hier. Und das war auch, was ich gelernt habe, dass die Leute, die Weltcup-Fahrer nicht heim auf Hirn aus sind. Die heim auf Ohren und die wissen genau, was sie tun. Die sind dermaßen bewusst, was sie da machen. Das habe ich immer ein bisschen falsch im Kran gekriegt, tatsächlich. Dass die nicht jetzt an. Klar setzen die all in, aber die wissen schon auch, was die da deren.
Willst du es beim Piron auch sagen?
Ja.
Also der geht ganz bewusst.
Der weiß auf jeden Fall, was er tut.
Weil das ist jetzt schon fatal eigentlich, was da jetzt die letzten Jahre immer wieder und immer wieder und immer wieder passiert.
Gut, der letzte Sturz war halt echt. Das ist echt richtig dumm gelaufen, dass sie da das Knack gebrochen hat.
Ja, aber das sind echt so, was der Unfälle und dann kommt er zurück und wieder da und Patsch kriegt wieder auf die Nuss. Und das ist schon, also ein Piran sein Fahrstil, das ist schon eine andere Art von.
Da finde ich tatsächlich, da finde ich andere echt weitaus sketchier wie er.
Sketchy, glaube ich, gibt es immer einen, der nur sketchier ist, aber ich finde, der Hund fährt so brachial Radl. Also ich finde, der fährt richtig bösartig, sitzt der auf dem Ding drauf.
Ja, weißt, der will sich da dermaßen so sehr. So,
der ist, so glaube ich, auch von der Fitness einer von den Athleten. Ich meine, die sind alle topfit, aber der ist einfach eine Vollmaschine.
Ja. Und der Kunst, der ist auch wahrscheinlich mit einem Fitnessgrad, den er hat, auch nicht zufrieden, weil es noch mehr gehen muss. Aber das ist auch ein Punkt, ich bin immer schon sportlich gewesen, ich habe immer schon geschaut, dass ich auch Kraftsport mache und dass ich meine Muskeln habe, weil die brauche ich. Und die habe ich letztes Jahr zum abermalten Mal bestätigt gekriegt, mach dein scheiß Krafttraining.
Crossfit machst du viel, gell?
Ja, weil es wird dir dein Körper danken und ich merke halt einfach, wie stabil ich halt am Radl stehe, wenn ich halt fit bin. Und deswegen freue ich mich jetzt, ich kann es dir gar nicht sagen, wie arg, dass ich mich freue, dass ich jetzt dann nach Sanremo fahre, weil ich gespannt bin, was mir geht, weil ich so fit, wie ich gerade bin. Ich habe den Winter extrem viel trainiert. Ich bin immer noch viermal in der Woche im Training und verfolge einen Trainingsplan, den ich von unseren Trainer mitmache. Das ist sehr intensiv, teilweise 2,5 bis 3 Stunden.
Also Crossfit.
Ja, aber das ist schon auch sehr viel Gewichtheben dabei. Dann wieder halt zum Beispiel ist immer Gymnastics. Also momentan ist halt Handstand ganz großes Thema, dass du einen Handstand walken kannst und halt alles, was mit Überkopf zum tun hat. Und das ist sehr intensiv, das Training, was ich da gerade mache, und ich bin echt gespannt, wie sich das auszahlt, weil ich so, also in dem Fitnessgrad, wo ich jetzt gerade bin, von der Kraft her, wage ich jetzt mal zu behaupten, war ich noch nie. Und ich bin gespannt, weil ich war immer schon fit, aber heute, ich bin nie so kontinuierlich, ich bin seit November gehe ich viermal die Woche ins Crossfit. Und gehe von denen dreimal auf jeden Fall ins Krafttraining, und das eine Mal ist dann meistens schon Ausdauer, was ich mache. Aber so kontinuierlich habe ich noch nie einen Winter verfolgt, über so viele Monate hinweg.
Sanremo, wirst du einen Lenker verbiegen?
Aber Sanremo, man weiß, jeder weiß, das ist mehr in die Fresse, geht nicht. Aber ich bin halt gespannt, wie viel das mir der Kraftsport jetzt geholfen hat, dass ich besser oder halt einfach mich besser am Radl fühle, weil ich halt einfach die Rumpfstabi habe, weil ich die Oberkörperkraft habe.
Bei mir ist es so, dass ich es merke, wenn ich viel gemacht habe, dass du einfach nicht checkst, dass du das 16 Kilo herum manövrierst, dann dass es eher anfühlt als, weiß nicht. Also es geht einfach leichter von der Hand. Und ich finde auch so Sachen wie Wheelie oder also ein manuell ziehen, solche Dinge, es geht so viel einfacher, wenn du einfach eine Kraft hast, weil es einfach auch beim Gewicht heben, Snatch und was auch immer ihr da macht, Das ist ja genau dieses Umsetzen. Und wenn du da am Lenker anziehst, und eben auch diese ganze Stützgeschichten, was du, wo deine Kraft eigentlich am Lenker ist, es geht ja so auf die Brust. Und wenn du das fleißig trainierst, hey, da, ja, da kannst du nichts reißen. Bist steifer geworden, also dass du unbeweglicher bist, weil du aufgegangen bist.
Es eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil ich halt nach wie vor sehr viel dehnen tue und sehr viel stretchen tue.
Echt?
Mhm. Täglich.
Okay.
Also ich muss sehr viel für meinen Hüftbeuger machen, weil ich da einfach vorbelastet bin.
Ich lebe sowas.
Ja, ich
hab, Drecksau.
Ja. Und das, also ich fühle mich eigentlich nicht in der Schnellkraft auch nicht beeinträchtigt. Also ich fühle mich eigentlich pudelwohl.
3 Monate nicht am Rad gewesen.
Ja.
Hey, du wirst deinen Lenker herwürgen. Du wirst dir denken, was ist los? Na, San Remo, ja. Es geht auf die Hände.
Ja, nein, ich freue mich schon. Und ja, einfach den Monat März zum Nutzen für mich. Dann auch nochmal eine Woche Finale dabei, dann mal noch eine Woche Griechenland. Und genau. Und dann ist eh schon April und dann geht es eh schon steil Richtung ersten Weltcup.
Wann ist der erste?
Über den 1. Mai in Fort William.
Okay.
Und dann werde ich auch mal schauen, welche Rennen ich selber heuer fahren kann, weil natürlich mit der Selbstständigkeit fährt ein gewisses Risiko mit. Und da musst du schon auch bewusst, dir dessen bewusst sein, wie viel Risiko du halt wirklich eingehen kannst, weil ich halt einfach auch meine 2 Hände und meine Füße brauche. Aber es ist schon noch so, also ich verfolge schon noch meinen 3-Jahres-Plan, den wir mal beredet gehabt haben. Und ich fahre auf jeden Fall heuer auch Rennen. Ich möchte auf jeden Fall die Deutsche Meisterschaft mitfahren, weil die auf einer Strecke ist, die ich wahnsinnig gern mag. Und versuche auch den einen oder anderen Europacup mitzufahren, so wie in Maribor oder auch vielleicht in Verbier wieder. Also es ist schon noch, ich bin noch nicht so ganz abgefrühstückt mit dem Ganzen. Aber es muss halt in diesem, bei mir ist eher das Thema mit dem Zeitplan. Es muss halt reinpassen, es darf nicht stressig werden. Ich muss ein Rennen fahren können, wo ich einfach wirklich dafür den Kopf habe. Weil sonst kriege ich die Quittung von meinem Körper.
Bist bei jedem World Cup dabei?
Ja. Ja. Diesmal sogar bei jedem, weil letztes Jahr, ich habe zwar vorhin gesagt, dass ich die ganze Saison gemacht habe, stimmt nicht ganz, weil ich in Andorra nicht war, weil ich da eine Enduro-Serie am Reschenpass fotografiert habe. Bin dann halt gleich nach Ludenwil runtergefahren. Aber habe halt alle anderen Stops gemacht und heuer bin ich wirklich bei jedem dabei. Aber jetzt sind es auch weniger. Aber ich fliege auch wieder Amerika und freue mich auch auf Andorra. Und ich war im Nachhinein gar nicht so bäs, weil die hat es ja dermaßen drängt. Wobei mir jetzt am Reschen auch dermaßen dringt. Das war mein schlimmstes Mal fotografieren in meinem Leben.
Wirklich?
Ja, furchtbar. So was weiß ich noch nie. Es waren alle waschelnass. Und ich bin nach 5 Stunden Shooten pritschnass zurück angekommen und habe erstmal nur gewarnt. Ich habe einfach gewarnt, weil ich nicht gewusst habe.
Wirklich?
Ja.
Was war da los am Reschenpass? Hey?
Der 3-Länder-Enduro, jeder kennt's. Ja. Meistens regnet's. Die Trainingstage sind immer noch herrlich. Und das war ein geiles Event. Also Enduro ist echt auch geil. Da bin ich, bin ich mit dem E-Bike am Weg halt gewesen. Und dann habe ich da teilweise immer die Rennfahrer gejagt. Weil ich bin halt da mal 10 Sekunden oder 20 Sekunden auf der Strecke gewesen und keine 5 Minuten, was halt die schon hinter sich haben und habe natürlich auf die kurze Zeit da den ich Druck machen können von hinten.
Darf man das?
Ja.
Wirklich? Ja, das habe ich überhaupt noch nie gehört.
Ja, weil so, also weiß jetzt nicht, wie es bei der EDR ist, aber bei da war es halt, ich meine, ich bin ja denen nicht im Weg umgegangen, im Gegenteil, ich habe die ja gepusht.
Dass sie es im Windschatten genommen.
Ja. War echt lustig.
Die Fotografin, die Rennfahrer versagt, das ist aber echt, das war eine gute Geschichte.
Aber halt auch nur für 10 Sekunden oder 20. Und am Renntag war es halt, es hat halt geschifft, was halt nur so runtergegangen ist und dann fährst du halt auch die ganzen Stages halt natürlich auch ab mit deinem 15 Kilo Fotorucksack, E-Bike, Halbschale, 2 Ringjacken, 1 Riesenjacken drüber. Aber das Gute war, dass es so kränk hat, dass relativ viel Grip war. Ich mag es eh im Vollgasring fahre ich tatsächlich ganz gern, weil das halt einfach, wenn das Profil sauber ist, weiß ich, komme drauf, wann ich mich verlassen kann. Es ist viel schlimmer, wenn es gatschig wird.
Schmier ist.
Ja. Und da bin ich zurückgekommen und ich habe einfach nur noch gewarnt, weil ich nicht gewusst habe, soll ich mir jetzt zuerst ausziehen und duschen oder soll ich erst mein Kamerazeug trocknen, weil halt alles nass war und ich habe einfach nicht mehr entscheiden können. Und ich war so überfordert mit der Situation, weil einfach alles nass war. Mein Fotorucksack war durch und durch nass, meine Kameras waren dermaßen feucht, ich selber war britschnass, bis in jede Ritze, die du dir noch vorstellen kannst. Es war einfach am kaltesten geworden. Und dann erst mal angekommen und es war echt grenzwertig. Und dann habe ich halt auch das, ja.
Hast du dann so gedacht, fuck, das nächste Mal Fotografie wieder Hochzeit?
Nie wieder. Outdoor-Sport.
Ja, dann kannst du mal ein paar Säcke Reis kaufen und einfach in den Rucksack schitten wahrscheinlich, gell?
Ja, das war echt. Ich meine, die Rennfahrer, die ist ja nicht anders gegangen, die haben dann alles retten müssen. Ich bin halt mit dem E-Bike halt rumgedüst. Aber bei mir war halt dann gleich die Angst, dass jetzt das Kamerazeug hier, auch wenn du das iBucket hast in Plastikfolien, irgendwann ist nass. Und dann spielst du halt mal nicht mit, jetzt wäre ich krank, sondern dann spielst du halt einmal mit 12.000, 15.000 Euro, wo du halt dann sagst, ja, war cool, wenn es
versichert ist, aber war cool, wenn es
noch geht, weil ich fahre eigentlich gleich 1500 Kilometer nach Ludenwil weiter. Das war eine ganz schöne Fahrt. Ja, es war spannender.
Allein die Fahrt?
Ja.
Durchgefahren?
Nein, einen Stop habe ich gemacht.
Alter, hey, umtriebig, umtriebigst.
Wer nicht fahren mit der Mediamoni.
Nein, wirklich nicht. Und du bist emsig, das finde ich immer cool, wenn wer so im Schaffen ist und so im Tor ist. Und ja, du setzt um.
Ja, wahrscheinlich manchmal ein bisschen zu viel. Ich möchte halt immer, dass was weitergeht. Aber irgendwie ist es auch cool, weil dann, wo ist das Limit? Es gibt kein Limit. Du bist dein eigenes Limit. Du kannst dein Limit irgendwo selber setzen. Also auf gewisse, natürlich nicht in allen Belangen, aber in dem Bereich, wo ich mich bewege. Und ich versetze meine. Das ist
so eine klassische Burnout-Aussage, glaube ich. Nein, hey, solange es dir taugt und solange du dich wohlfühlst und solange es alles geht. Aber ich glaube, halt der Grad zwischen, man verbrennt sich die Finger aus zu viel und überhaupt eben, wenn du das versuchst, so Athleten-Mindset zu haben, das gleiche Mindset nimmst du in dein Business irgendwo mit. Ist dann schon sehr viel Antrieb irgendwo.
Ja, es ist halt schon so, dass ich, also es gibt sicher Leute, die sagen, die ist bescheuert, die Eure, aber ich arbeite halt einfach echt gern.
Was machst du zum Ausgleich? Was machst du, was die runterholt, was die zurückholt, was die erdet? Was sind da so deine Dinge? Crossfit.
Tatsächlich ist beim Crossfit so, dass ich das Hirn ausschalten kann, solange es halt nicht jetzt irgendwie Gewicht über Kopf ist. Ich kann halt extrem krass drüber gehen über Limits beim Sporteln.
Ja, also, aber das ist schon wieder, da bist du schon wieder
am Aber Busch. Das hilft mir, um meinen Kopf klar zu bringen, weil da bin ich dann nur bei der Sache und dann kann ich alles andere vergessen, zumindest was beruflich angeht. Aber dass ich so richtig abscheut, wir haben eingangs geredet, da waren wir noch nicht on air. Dass ich eigentlich wieder meinen Yoga-Flow zurückholen müsste, der mir meine 10 Minuten in der Früh wieder erdet zu mir selber, weil ich selber merke, dass dieser viele Strom, diesen Strom, den ich selber verursache, dieses Rad, das permanent halt, oder dieses Lamperl, das brennt, weil ich den Strom verursache.
Moni, der Zitterall.
Ja. Der muss auch mal wieder runterkommen und ich glaube ganz fest, oder dass mich meine Yoga-Routine da wieder zurückbringt. Aber an der muss ich finde das Wort muss immer für einen selber ein bisschen ein sehr starkes Wort, aber ich möchte tatsächlich an dem wieder arbeiten, dass ich da meine innerliche Ruhe voll wieder zu mir zurückfinde, weil der letzte Sommer war schon sehr voll. Also letztes Jahr im Sommer, glaube ich, habe ich nicht abgeschalten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da haben mich eigentlich meine Freunde am meisten runtergebracht. Aber halt nicht so, aber wenn du weißt das ja selber, dann verbringst Zeit mit Freunden, dann bist du auch wieder unter Einfluss von Geschichten und von was gerade so abgeht im Leben. Das ist ja auch nicht wieder, ich mache jetzt was für mich und ich fahre jetzt runter. Und das ist das, was ich auf jeden Fall noch lernen muss. Und da muss ich es lernen, weil das wichtig ist, dass ich halt einfach ein gesundes Leben führe. Weil letztes Jahr war schon, also ich habe schon sehr viel gearbeitet.
Was ich ja interessant bei dir finde, ist, dass du gesagt hast, dieser Hüftbeuger ist bei dir der Problembär. Mhm. ich hab letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, habe ich fast so eine Bandscheibenvorwölbung gehabt. Und ich bin drauf gekommen, dass das vom Hüftbeuger, von diesem Iliopsoas ist. Und was da ganz interessant ist, ist, dass das von allen Muskeln in deinem Körper der erste, der bei diesem Fight-or-Flight-Response anzieht, damit du entweder laufen oder halt treten, kicken kannst. Und der nächste, der anspannt, ist quasi der Kiefer. Und ich glaube, wenn man halt in so einem Umfeld ist, wo es dauernd um was geht, wo dauernd Anspannung da ist, zieht halt dieser Sauhund richtig fein an. Und ja, du hast gesagt, du dehnst dich da jeden Tag. Und das hat bei mir auch echt einen großen Unterschied dann gemacht, dass ich tatsächlich auch so entspannter worden bin, ist wie diesen komplett zugemauerten Muskel oder was das da ist, oder Stressmuskel aufgemacht hat. Das hat so viel bei mir geändert und so viel mehr Gelassenheit fast in den ganzen Körper mit reingebracht, weil einfach diese eine Sau immer zugezogen hat. So, nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und immer fester und fester. Und da hat mir echt so Yoga dehnen, hat mir da geholfen. Und für mich ist es halt irgendwo dieses, ja, Yoga ist halt so ein Überbegriff, aber einfach dieses achtsame Dehnen, Atmen, Eingehen, ist, finde ich, schon was, was sehr viel aus einem einfach rausnimmt, sehr viel so Druck rausnimmt.
Also durch das, weil ich weiß, dass ich habe bei der Hüftfehlstellung von Geburt an, wir es, glaube ich, 50% aller Menschheit haben gefühlt.
50?
Ich weiß nicht, das ist jetzt so meine Gefühlaussage gewesen. Aber ich merke halt, je mehr Stress ich habe oder je mehr ich in meinem Leben um und um gehe, desto mehr zeigt der. Also der ist schon mein Pol, so von wegen Harmony. Weil das haben wir eben vorhin auch besprochen gehabt, dass mein Leben schaut auf Social Media immer so Halligalli aus, ist es aber nicht. Ich arbeite schon echt sehr viel für das, was ich, dass ich mein Leben so leben kann und dass ich allgemein es Social Media erweckt. Also so, auf Social Media kann man auch das verbreiten, was du gerne wie anders also sehen lassen möchtest, muss aber nicht gleich der Wahrheit entsprechen. Und ich glaube, da viele kriegen auch gar nicht mit, wie viel dass ich für mein Leben auch arbeite, weil ich es natürlich nicht alles brotretten tue, weil ich gar nicht die Zeit dazu habe, weil ich halt arbeiten tue.
Ja, aber das ist ja halt das Prinzip von Social Media, oder?
Ja, ja.
Dass aber man für sich von der Seite zeigt irgendwo, oder halt von der Abenteuerseite oder das, was gerade Wildes passiert.
Ja.
Was
ich meine, ich mag ja auch kein Mitleid haben. Nein, die arbeitet so viel. Ja, jeder von uns muss arbeiten. Aber ich arbeite halt gern viel.
Nein, aber es ist, finde ich, interessant, wenn man das einfach mal aus verschiedenen Mündern hört, dass es für die Person selber so ist. Weil wenn man die, finde ich, verfolgt jetzt oder was auch immer, auf Storys schaut, denkt man sich, Hackert, sagt, die ist nur am Berg oder die ist nur Skifahren oder macht nur irgendwie coole Projekte und dann siehst du halt, okay, ist halt vielleicht ein bisschen mehr als dieses 1%, aber ja, es ist ja noch was anderes da.
Aber ich glaube eben genau der Unterschied ist, dass ich halt einfach, weil jetzt werden wahrscheinlich sich welche denken, ja, dann sag doch halt einmal, dass du halt viel hackeln tust.
Dass du am Klo sitzt.
Du Labersack. Ja, aber das Problem ist, dass ich
Müll halt rausbringst.
Ja, genau.
So, ja.
Und echt halt zuscheißen mit so Content, kein Problem. Nein, aber durch das, weil ich gern arbeite, ist das für mich jetzt ja kein Muss. Und deswegen, keine Ahnung, ist das für mich keine Strafe, dass ich arbeiten tue. Und das mache ich einfach gerne. Aber eben, wenn ich viel in meinem Leben habe, was mich viel kostet, viel Energie kostet, viel Zeit in Anspruch nimmt, dann sagt mir mein Hüftbeuger, um das Thema zum Abzumrunden, ja, tu mal langsamer. Weil dann kann ich mich nämlich nicht mehr so gut bewegen.
Und was zart ist bei diesem Hundling ist, dass du, also ich zumindest, ich kann da nur von mir reden, ich muss da minutenlang drin hängen und einatmen, also eigentlich wie eine, der ein Baby kriegt, so muss ich da einatmen. So. Oder atmet man so, wenn man ein Baby kriegt?
Ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht. Also, so tue ich nicht. Aber das dauert ewig. Hey.
Ja.
7, 8, 9 Minuten, dann merkst du auf einmal so, ah, jetzt macht er auf. Und das ist echt, also falls da wer zuhört und Kreuzweh hat oder sonst irgendwas, macht euch einmal euren Hüftbeuger auf.
Ja, ich kann auch nur, bin ja auch Befürworter.
In Indien dann soll er so da hockeln und im Schneidersitz sitzen. Und die haben brutal offene Hüften.
Mhm.
Also das ist was, was ich auch versuche. Darum sitze ich jetzt auch schon so da. Was ich
versuche. Wir beide im Schneidersitz da.
Der Sitz heißt sogar so wie ich. Also, und ich sitze nie so da. Also sollte das mehr in Kauf nehmen. Hey, jetzt noch ganz kurz, um das abzurunden. Also eigentlich haben wir eh die Zeit, alle Zeit der Welt. Darf man das sagen mit dem großen Partner? Darf man nicht sagen, okay, dann halte ich die Pappen. Gibt es sonst noch irgendwas, was man kommunizieren darf, soll? Falls ich mein Bekleidungslabel shooten lassen möchte, wie erreiche ich die, wenn ich den ersten Podcast noch nicht gehört habe?
Über die Mediamoni, entweder über Instagram oder über meine Website. Und die habe ich gerade auch wieder neu aktualisiert. Hab mir, wow, das kostet einmal viel Zeit, aber ich mache es auch gern. Die Website wieder auf dem aktuellen Stand zu bringen.
www.mediamoni.com. Okay.
Und mein Instagram ist natürlich auch die Mediamoni. Da bin ich echt auch ganz schön klar. Ich bin, also allgemein gesehen, bin ich ein brutaler Monk in vielerlei Sachen in meinem Leben. Und vor allem sieht man das, glaube ich, auch auf meinem Social Media, weil ich natürlich auch immer möchte, dass das toll ausschaut. Kostet mir extrem viel Zeit. So ein, also ein Side-Fact, weiß gerade nicht, warum ich das gerade sage.
Ja, einfach, dass die Leute das einfach so dreckig konsumieren, ein bisschen mehr schätzen.
Mhm.
Dass sie denken, hey,
ja,
da hat der Monk gearbeitet.
Nein, ansonsten versuche ich natürlich ganz viel wieder Radl zu fahren. Hab den ein oder anderen Sponsorwechsel von Maloja weg von der Klamotte. Da gibt es jetzt, kann ich schon sagen, das wahrscheinlich eh schon. Werde ich Head-to-Toe jetzt Trailie fahren, wo auch gut passt. Neue Reifen, neue Laufräder, nach wie vor kein Radsponsor, aber den brauche ich irgendwie auch nicht.
Neue Reifen, neue Laufräder, was war bei Reifen und Laufräder?
Laufräder habe ich gar keine gehabt. Das ist, finde ich, halt auch ziemlich cool, dass die Industrie jetzt auch auf mich aufmerksam wird und nutzt mich als, nicht nur als Influencer, wie man es oder Ambassador, sagen wir es mal so, sondern nutzen mich auch als Fotografin. Und zwar so, dass ich zum einen gesehen werde als auf meiner Hans-Petra, wo ich einfach meinen ganzen Radl-Konsum drop und was jetzt so mein Leben beinhaltet, aber halt auch, dass mich diese Brands auch dafür bezahlen, zum Beispiel am Weltcup zu arbeiten, um da Fotos für sie zu machen. Und das finde ich richtig cool, dass wir zu weit sind und dass ich jetzt den Schritt also geschafft habe, dass Brands auf mich aufmerksam werden und auf das anspringen, dass das eigentlich gar nicht so dumm ist, mit der Moni zusammenzuarbeiten, weil du schlagst eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe.
Aber ist das nicht auch mühsam, wenn sie dann versuchen, ich zahle dich nicht so gut, dafür kriegst du ein paar Schleich
und
ein paar
Mäntel. Ganz klar abgeredet. Okay. Also es ist, für mich ist es ganz wichtig, dass man mein Hans-Petra von meiner Mediamoni trennen muss, weil wie Mediamoni ist einfach mein Business, davon lebe ich, davon, von dem Geld ist mein Lebensunterhalt. Und ich finde es halt auch gut, wenn halt Brands auf mich aufmerksam werden, die halt einfach sehen, die meine Arbeit als Fotografin auch sehen und zum Wertschätzen wissen. Mhm. Und dafür eben auch Kohle zahlen. Und das finde ich mega cool. Und auf das freue ich mich, dass da vielleicht in der Zukunft einfach noch ein bisschen was dabei rumkommt, um eben beide Plattformen zu nutzen. Und das passiert auch gerade, was ich auch cool finde. Weil es sowohl mit Reifen als auch mit Laufrad so ist.
Hör mir einen guten Zeig. In diesem Sinne, danke, dass du die Zeit genommen hast.
Danke dir, dass ich wieder da sein habe dürfen, Stevie. Hey, eigentlich habe ich über die allerwichtigste Sache, wo ich selber, auf was ich eigentlich richtig stolz bin und wo ich mich richtig drüber freue, ist, dass ich für Adidas Terex heuer arbeiten darf. Das ist für mich eigentlich das Größte, wo ich so sage, okay, den Step, wo ich damit mache, ist für mich was, wo ich karrieretechnisch echt auf was richtig Großen aufbauen kann.
Du hast mir vorher gesagt, dass ich die Schnauzen halten.
Ach so, von dem?
Ja, was hast du geglaubt, dass ich sage?
Ja, was kannst du sagen?
Jetzt habe ich mir schon gedacht, was? Okay, ich sage nichts und jetzt sagt sie es auf einmal selber.
Nein, das ist. Auf die Zusammenarbeit freue ich mich extrem, weil halt einfach das ein riesengroßer Konzern ist, das eine beeindruckende Firma ist. Ich war da letztens erst selber oben, habe mir den Komplex anschauen dürfen. Ich sage bewusst dürfen, weil es einfach echt bemerkenswert ist, wie diese Firma, wie die dasteht, wie die in einer Headquarter ausschaut, in Herzogenaurach.
Wie lange das es auch schon gibt, oder?
Wahnsinn, die Historie, die dieser Konzern oder diese Firma hat. Und das ist so für mich, glaube ich, mit einer der größten Business-Schritte im Erfolg, den ich eigentlich zum Verzeichnen habe, wenn ich ehrlich bin. Weil ich kann mich jetzt quasi beweisen die nächsten 2 Jahre, ob ich gut bin. Und wenn ich gut bin, dann glaube ich, kann aus dem Ganzen was richtig Großes werden. Und das finde ich richtig, richtig cool.
Machst du aus die 3 Streifen 4? Ja.
Ja, genau. Das ist auf das freue ich mich richtig.
Ja. Kannst du mir so einen Jogginganzug besorgen?
Wo du dann am Rand so aufknüpfen kannst.
So einen slawischen. Also was so Russen so haben. Ja, was man einfach so umreißen kann. Da war ich da sehr dankbar. Danke, dass du die Zeit genommen hast, Moni. Ich habe eine beschissene Frauenquote in diesem Podcast. Und das ist so schwierig, Damen zu finden, die mit dir in einem Mikrofon schwatzen. Ich weiß nicht warum.
Ich verstehe es eigentlich gar nicht, weil es eigentlich was total. Also, ich unterhalte mich sehr gern mit dir und ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Und du wirst wieder zum Handkuss gebeten. Keine Sorge, das wird wieder passieren. Aber nein, es ist irgendwie ein bisschen schwierig, Damen zu akquirieren.
Okay. Also, Mädels, habt keine Scheue. Dass die wie ein sehr angenehmer Gesprächspartner.
Danke sehr. Meldet euch. Schreibt es mir. Das kommt ein wenig falsch. Nein, Moni, vielen Dank für deine Zeit. Ich musste dann fragen, was du glaubst, dass ich dich gefragt hätte. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Und wichtig bitte, bei Victor Fest, darfst du da so 5 Sterne hergeben?
Darf man, kann man das?
Was?
Muss man das?
Nein, aber ich freue mich.
Also, und ich mich auch.
Okay, danke. Pfiat euch.
So, Servus.
Geht auch so fest.